Konrad Beikircher, vielseitig begabter Vielarbeiter, Kabarettist, Autor, Sänger, Moderator, sogar Plaudertasche, hat die FAZ mal geschrieben, und das war durchaus freundlich gemeint. Außerdem ist Konrad Beikircher ein Kenner des Rheinischen in verschiedensten Ausprägungen und nicht zuletzt einmal im Monat am Samstag mit seiner Sendung Pasticcio Musicale in SWR 2 zu hören. Darüber hinaus kann Konrad Beikircher als ein Mann bezeichnet werden, der sich immer wieder an der katholischen Kirche und am Glauben abgearbeitet hat. Herr Beikircher, Sie haben ein Programm geschrieben in 2017 anlässlich des großen Reformationsjubiläums. Das trug den Titel 500 Jahre falscher Glauben. Damit waren die Evangelischen gemeint. Sind Sie ein militanter Katholik?
Nein, militanter Katholik bin ich nicht. Ich bin, wenn schon, dann ein, also vom wirklich echten Gefühl her, ein integrativer Katholik. Ich habe so als Motto bei diesen ganzen Themen immer einen Satz von meinem Vater im Ohr, den er als Kind uns immer schon gesagt hat, uns drei Brüdern. Es müsste ein armseliger Herrgott sein, wenn er zwischen Protestanten und Katholiken unterscheiden würde. Und das hat mich immer begleitet. Und ein kleiner Schock kam auch dazu, dass in Bruneck-Bustertal, wo ich aufgewachsen bin, da gab es, soweit ich mich erinnere, drei evangelische Frauen. Die eine war die Frau des Bürgermeisters, die andere war die Frau meines Taufpaten. Und die war aus Hamburg. Und das war die einzige, die mir am Geburtstag immer was geschenkt hat, 22.12. Deshalb hatte ich sie natürlich sehr ins Herz geschlossen, die Tante Toni. Und wie sie gestorben ist, da war das Problem evangelisch. Und das geht nicht auf dem Friedhof, das geht nur außerhalb des Friedhofs. Das fand ich schon absolut schockierend und dachte mir, so weit darf es auch nicht gehen. Und ich habe mehrere solche Erlebnisse gehabt, wo ich, sagen wir mal, die harte Hand der katholischen Kirche und Kirchenrecht zu packen gesehen habe. Nein, aber es macht großen Spaß. Es kommt mir immer so vor, das genieße ich sehr, wie so eine kleine Familien, na, Streitigkeit ist zu viel, aber dem Protestanten zu zanken, das macht schon großen Spaß. Aber es ist immer für mein Gefühl tatsächlich nicht hasserfüllt. Nun bin ich auch rein katholisch aufgewachsen. Also da war Franziskaner Südtirol in der Zeit. Also ich kannte das gar nicht. Das habe ich erst hier kennengelernt, wie militant da die beiden Parteien einander gegenüberstehen können.
Aber es schwingt ja in dem Titel, auch wenn er ironisch gemeint ist, 500 Jahre falscher Glauben, schon so ein bisschen Spott mit. Warum ist der Protestantismus für Sie die falsche Baustelle, was der Glauben betrifft? Oder täusche ich mich da?
Nein, natürlich, Sie täuschen sich überhaupt nicht. Das fängt beim Essen an. Martin Luther hat ja viele Wörter erfunden, wie wir wissen. Er hat unter anderem auch, ein genialer Sprachschöpfer natürlich, unter anderem das Wort Abendbrot erfunden. Und seit 500 Jahren essen die Protestanten zwei Scheiben Graubrot, sage ich dann immer, was spöttisch, abends, ne? Und ein bisschen Käse drauf. Sagen Sie das mal einem Italiener oder Franzosen, dass das ein Abendessen sein soll. Ne? Also ich habe auch zuerst gedacht, ja gut, ein Scheibchen Brot vorher, ne? So, bevor man dann richtig anfängt zu essen. Wie soll ich sagen, es ist schon eine ganz ungewohnte Baustelle. Was ich toll finde an der Reformation, ist der Hinweis auf die Eigenverantwortlichkeit. Das ist schon toll. Im Katholischen ist es ja prinzipiell anders. Ne? Wir gehen zur Mama-Kirche und wir sagen, oh, da habe ich wieder Blödsinn gemacht, da habe ich wieder gesündigt. Und dann wird gebeichtet am Busen der Kirche und dann, ja komm Jung, ist alles gut, um das mal reinig zu sagen. Ist alles gut, du hast es mir ja gesagt und jetzt ist wieder schön. Ne? Das ist natürlich eine sehr kindliche Vorstellung, die habe ich immer noch, weil die ist ja ins Rückenmark implantiert. Ne? Und das gefällt mir am Evangelischen schon sehr, die Aufforderung zur Eigenverantwortung. Natürlich kann man das umdrehen und sagen, Luther lässt die Menschen allein. Ne? Selbstverständlich. Ne? Der pitcht die ins Weltall, in die Kälte, weil jeder ist auf sich allein gestellt. Das ist nicht schön. Und was mir überhaupt nicht gefällt, ist dieser Zwang zum gemeinsamen. Du kannst ja im Evangelischen zum Beispiel beichten, aber du musst das in der Kirchengemeinde tun. Und das finde ich, Teufel nochmal, nee, da bin ich mit meinen Sünden lieber allein mit meinem Beichtvater oder so. Also ich glaube, es ist eine Gewohnheitsgeschichte, dass ich zum Evangelischen keinen wirklichen Zugang finde, weil mir da das Ganze drumherum, das große Welttheater fehlt.
Eine Frage an den Kabarettisten Konrad Beikircher. Sie haben mal in einem Interview gesagt, die letzten Tabus, also auch auf der Bühne, seien der Glaube und das Geld. Mhm. Wie haben Sie das gemeint?
Das habe ich so gemeint, dass echt über Geld in Deutschland, übrigens eine Folge von der Reformation, dass echt über Geld in Deutschland nicht geredet wird. Selbst gute Freunde werden dir selten oder kaum oder eher nie erzählen, wie viel sie haben, was sie haben, ob sie Schulden haben oder pipapo. Geld ist nach wie vor ein Tabu und Glauben ist schon auch, wenn man es ernst nimmt, ein Tabu. Ich habe das eher so gemeint, dass dieses Tabu finde ich richtig. Man kann über Glauben reden als Kabarettist, natürlich sollte man auch. Ne? Aber wenn ich dann so Sachen mache wie eine Kollegin aus Köln, ich nehme ein kleines Kruzifix und mache mit dem Kruzifix Oralverkehr, das tut mir leid. Also das finde ich erstens ungezogen und zweitens finde ich geschmacklos. Aber ich finde es auch extrem respektlos. Nun leben wir in einer respektlosen Zeit. Mhm. Stefan Raab und die Folgen haben uns das ja alles vorgemacht. Man braucht vor nichts Respekt haben. Was für ein Irrtum. Ne?
Konrad Beikircher, Sie haben das schon angedeutet, Sie sind katholisch erzogen. Und die Besonderheit ist, Sie sind zweimal aus der Kirche ausgetreten. Das letzte Mal, weil damals der Kardinal Meißner seinen Gläubigen bei Androhung der Exkommunikation verboten hat, ein ökumenisches Abendmahl zu besuchen.
Ja, und die Kommunion dazu und, zu nehmen. Gell?
Genau.
Das war das Entscheidende.
Ja, gemeinsam. Warum war das für Sie so ein Einschnitt, dass Sie da nochmal diesen Schritt gemacht haben?
Das erste Mal war es ein ganz emotionaler Schritt. Meine erste Frau hat sich das Leben genommen und ich wollte den schönen Friedhof in Siegburg, war das. Und da fragte mich der Pfarrer, ja, wie ist sie denn gestorben? Da hat gesagt, ja, sie hat sich das Leben genommen. Ja, nee, dann tut's ihm leid. Dann kann er leider nicht sie auf dem Gottesacker. Und da war ich empört, ist ja gar kein Ausdruck so, aber das war ein Gefühl. Und mir wurde dann klar, dass das ein Rachegefühl war und das ist dumm und das wollte ich nicht. Also bin ich wieder eingetreten. Hab da übrigens die ganze Macht der Kirche zu spüren gekriegt, das wieder eintreten. Das ist aber ein Akt, kann ich Ihnen sagen.
Nämlich?
Ja, nämlich du musst in die Kirche, du musst öffentlich das Glaubensbekenntnis ablegen. Ich musste mich am Michelsberg, also bei den Benediktinern, in der Kirche auf die Erde legen, in der Messe und musste da das Glaubensbekenntnis ablegen. Das war eine strenge Kiste. Plus natürlich 3 Monate Gehalt musste ich spenden, das finde ich okay. Und ich musste eine Wallfahrt machen. Also das war schon ein ziemliches Ding. Gut, Schwamm drüber ist in Ordnung. Ich habe mich da auch so gefühlt, als, naja, es geschieht ja eigentlich recht so. Und dann kam diese Geschichte 2006, glaube ich, oder 2007, Kirchentag Berlin. Und Meißner lässt seinen Pressesprecher im Radio, im WDR, eine Dreiviertelstunde in der Sendung morgens dazu Stellung nehmen, warum das richtig ist, dass man da exkommuniziert wird, wenn man zusammen mit dem Evangelischen jetzt die Kommunion. Und da war ich aber auch kognitiv und intellektuell empört, weil wenn man die Exkommunikation ernst nimmt, dann ist das die Verdammnis in alle Ewigkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Dagegen ist ein Tod auf dem Schlachtfeld oder was? Ja, nix. Ne? Und dann hat die Kirche sich natürlich gegen den Krieg, damals den Golfkrieg, selbstverständlich stark gemacht, ne? Frieden gepredigt. Und dann, wenn ich so ein Stück Oblate zusammen mit einem Feindgläubigen zu mir nehme, dann wäre ich in alle Ewigkeit, verdammt, das kann einfach nicht sein. Der Organisation will ich nicht angehören, die Liebe predigt, aber Hass sät bei sowas. Ne? Und da bin ich direkt dann zum Dings gefahren, zum Amtsgericht gefahren, hab noch den Manfred Becker Huberti, das war damals der Pressesprecher, der das machen musste, angerufen, weißt du, wohin ich jetzt fahre? Ich sag, ja, ich fahre zum Amtsgericht. Das hat mir jetzt den Rest gegeben. Das Witzige kommt danach. Ich bin ausgetreten. Ich habe es nicht wegen der Kirchensteuer getan. Ich spende nach wie vor ungefähr so das, was an Kirchensteuer anfällt, an eine Schule in Afrika. Und das ist also nicht der Punkt. Wie soll ich sagen? Ich bin nach dem Austritt oder seit dem Austritt gläubiger geworden, als ich vorher war. Es spielt plötzlich das Inhaltliche für mich eine Rolle. Ich habe keine Gedanken mehr daran, welche Riten muss ich einhalten, muss ich beichten gehen, was weiß ich, sowas hast du dann ja doch im Kopf. Ne? Das hat aufgehört und ich bin inhaltlich erwachsener gläubig geworden. Und das ist etwas, wo ich mir dachte, das ist ja toll. Also ich mache seitdem wesentlich mehr in dem Bereich, auch für mich und meine Umgebung. So, ja.
Was gibt Ihnen das, dieser Glauben, den Sie gefunden haben?
Ich hatte immer schon die Einstellung, der, jetzt sage ich mal, katholische Glauben, hat mehr mit dem Diesseits als mit dem Jenseits zu tun. Damit habe ich immer schon Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob ich in der Himmel auffahre oder was. Ne? Habe immer dieses Augustinus-Wort im Ohr, Origenes soll ihn gefragt haben, sagen Sie mal, wo soll das denn sein, euer Himmel und eure Hölle? Da fangen wir mit der Hölle an. Wo ist die denn, die Hölle? Und dann sagt der Augustinus, schauen Sie sich um. Und fertig. Das hat mir immer gut gefallen. Ich finde aber, dass die Eckwerte, die wirklichen, alles Vorschriften, sagen wir mal Empfehlungen, für das Leben mit anderen Menschen ist. Mit Menschen menschlich umzugehen, Nächstenliebe nicht nur eine Worthülse sein lassen, das wurde und wird immer verbindlicher für mich. Deshalb sage ich da, ich bin Gläubiger und das gibt mir schon Zufriedenheit. Das gibt mir auch Kraft bei Krankheiten oder so. Ich habe die letzten 3-4 Jahre einen ziemlichen Stiefel mitgemacht und das geht besser. Ich unterhalte mich dann mit meinem Papa oder so, der schon längst gestorben ist. Oder ich versuche, ein freundlicher Patient zu sein zu den Krankenschwestern, die ja einen harten Job haben. Und es geht alles leichter, es geht alles besser. So. Ne?
Das klingt ein bisschen nach dem Problem, was viele Katholiken haben. Sie haben wenig Schwierigkeiten mit dem lieben Gott, aber mit dem Bodenpersonal. Ist das bei Ihnen auch so?
Absolut, ja. Ja, ja, natürlich. Wenige, und das ist dann toll, wenn da ein Don Camillo dazwischen ist. Es gibt natürlich ganz tolle Priester, das ist ja alles keine Frage. Aber diese Rigorosität, mit der die Organisation katholische Kirche Gespräche also wirklich nur so tut, als ob, ne, das erinnert einen ja ständig an Palästinenser und Israelis. Ne? Das ist ja ein ähnliches Verhältnis, dass sie sich nicht gerade umbringen, aber sie brauchen sich ja nicht. Sie brauchen ja nicht die Protestanten erschießen. Wenn sie exkommunizieren, ist das ja noch wesentlich besser. Ne? Also ja, das Bodenpersonal im Sinne der Organisation katholischer Kirche.
Sie hören die SWR-Zeitgenossen mit Konrad Beikircher. Konrad Beikircher, was geschah am 19. Oktober 1965 um 16.04 Uhr?
Da habe ich meinen Fuß in den Bahnhof, in den Hauptbahnhof Bonn gesetzt. Das war ganz kurzfristiger Entschluss, ein paar Tage vorher wusste ich das noch nicht. Dann kam, ich war Kulturreferent der Südtiroler Hochschülerschaft in Wien. Das war ich gern, weil da hat man immer die Karten für die Staatsoper und das Burgtheater bekommen.
Da haben Sie
und
zunächst studiert
in Wien. Ja, habe ich mich gut bedient. Und dann kam der Sozialreferent und sagt, wir haben gebührenfreie Studienplätze für Südtiroler in Deutschland, außer München. Wir sind ja, Südtiroler sind ja damals auf Tabletts durch Österreich und Deutschland getragen worden. Wir armen Verfolgten und so was. Und da habe ich dann geschaut und da habe ich gesehen Bonn und da klingelt es bei mir, Bonn, Beethoven natürlich, ohnehin immer ein großer Beethoven-Fan gewesen und Bonn war in Psychologie hervorragend besetzt damals, wirklich richtig führend. Und dann dachte ich, oh gut, habe meinen Vater angerufen, gesagt, Kinder müssen ins Ausland. Und dann war ich ein paar Tage später da, war nie im Rheinland gewesen und musste schon lachen, weil der Hauptbahnhof Bonn, immerhin war es ja die Bundeshauptstadt, gell? Da steigst du schon mit einem gewissen Respekt aus, damals jedenfalls ne, bin ich schon, und dann siehst du da 3 Gleise ne? Und das soll ein Hauptbahnhof sein, das war genauso wie in Bruneck, da gibt es auch 3 Gleise, 1 nach Westen, 1 nach Osten und 1 in den Norden zu den Gletschern ins Taufratal und hier dasselbe, ne? Also irgendwie dachte mir, ja hallo, ne? Das ist aber eine freundliche Republik, wenn die nur 3 Gleise hat, und so bin ich dann da gelandet, 16.04 Uhr, ich weiß es noch, wie heute.
Sie haben dann studiert in Bonn, Sie haben das schon angedeutet, Psychologie, außerdem Philosophie und Musikwissenschaft. Und ja. Musik ist ja auch eine große Leidenschaft nach wie vor von Ihnen, da kommen wir dann auch noch drauf. Und dann haben Sie in Bonn Examen gemacht und da sind Sie in den Staatsdienst. Sie wurden Gefängnispsychologe in der Strafanstalt Köln-Ossendorf. Warum haben Sie das gemacht?
Klingt ein bisschen kurios, gell? Es ist eine ganz konsequente politische Entscheidung gewesen. Ich bin als 67er, natürlich, ich war zwar nie Mitglied im SDS, aber sehr SDS-nahe, immer mit der Hand zum Rotfrontgruß, die linke Hand erhoben. Und es war uns klar, meine ich jetzt meine damalige Frau und Studienkollegin. Wir beide kamen aus der Überzeugung her zur Entscheidung, also wenn wir jetzt berufstätig werden als Psychologen, dann vielleicht akademisch, da dachte ich, ne, da habe ich keine Lust dazu, an der Uni zu bleiben, und dann nur in sozial verantwortliches Gebiet, sprich Psychiatrie oder Strafvollzug. Und dann haben wir direkt nach dem Vordiplom uns intensiv vorbereitet auf den Strafvollzug, haben auch Jura-Vorlesungen besucht, damit man da so ein bisschen drin ist, und haben das dann gemacht. Das kam von der politischen Überzeugung her. Und es war ein bisschen komisch am Düsseldorfer Ministerium. Der Mensch, der uns da eingestellt hat und hochbegeistert war. Wir hatten Examen sehr gut mit Auszeichnung, was weiß ich, was alles. Ja, wir haben uns gezielt darauf vorbereitet. Und der traute seinen Augen nicht, so ein Zeugnis. Was wollen Sie denn im Vollzug? Sonst kommen doch nur die Luschen. Ne? Bei den Ärzten haben wir das auch gemerkt. Und wir haben ihm dann gesagt, nee, wir kommen von der linken politischen Überzeugung her. Mhm. Da wurde ihm das ganz unangenehm, und kurze Zeit später habe ich erfahren, dass der leitende Ministerialdirigent, der war SS-Richter gewesen. Muss man erstmal einen Asthmaanfall überwinden. So. Wir sind aber trotzdem, wir kamen genau an diese Nahtstelle. Auch im Knast waren eine ganze Reihe Beamter im mittleren Dienst, die waren alle Lanzer gewesen. Mhm. Und da waren viele, auch tragische Fälle von Nazis dabei. Mein bester Berufsfreund Rudi Brucher-Zeifer, der kam mit 17 noch zur SS, 44, und ist dann in Remagen von den Amis als junger SSler natürlich in Kriegsgefangenschaft geraten und hat da Dinge miterlebt mit 18 Jahren. Das war tragisch. Der hat 4-5 Jahre gebraucht, um überhaupt aus dieser Gedankengeisteswelt wieder rauszukommen. Da habe ich sehr hautnah erlebt, was es bedeutet hat, ja, das zu sein. Ja.
Aber damit wir uns das besser vorstellen können, was sind eigentlich die Aufgaben eines Gefängnispsychologen?
Damals war das einfacher, heute ist es ein bisschen komplexer. Heute wird auch Psychotherapie verlangt oder gemacht, das war damals noch nicht. Die Aufgaben vom Gefängnispsychologen waren in der Zeit, du hast dich um Problemfälle, akute Krisenintervention, wie das so sich nennt, zu tun gehabt. Und du hast eine Betreuungsgruppe gehabt, ich war immer bei Jugendlichen. Ne? Zuerst angelernt in Ossendorf, U-Haft, da habe ich die ganzen Kölschen, Ganovengrößen kennengelernt. Das war sehr schön, dumse dünn, weil ich nie vergessen. Ein Original, wie es im Buch steht. Leider Zuhälter, dann war er immer wieder in der Kiste, aber ist es jetzt lang nicht mehr natürlich. Man hatte als Psychologen sich um Schwerdelikte zu kümmern gehabt. Man wurde beauftragt, Gutachten zu schreiben. Ich meine, ich war in der Zeit der einzige Psychologe bundesweit, der das gemacht hat. Ich fand ganz furchtbar, wenn die Psychologen außerhalb des Knasts in der Verwaltung saßen. Schön Büro, das bedeutete, wenn ein Knacki sich mit dir treffen wollte, eine Frage hatte, ein Problem hatte, dann musste er einen Antrag schreiben, den gab er dem Abteilungsbeamten, der gab den Antrag der Zentrale, die Zentrale an die Briefstelle, von der Briefstelle das verteilt. Und dann hast du den Zettel gekriegt. Das heißt, ein akutes Problem und 3 Tage später erfährst du erstmal. Ich fand das unmenschlich, das ging überhaupt nicht. Und ich habe dann in Siegburg ein Jahr später mich ins Hafthaus gesetzt. Also ich war drin, da wo die Knackis sich bewegen können, und habe die Parole ausgegeben, bis Mittag kann kommen, wer will, Nachmittag, da mache ich Termine. Es hat wunderbar geklappt. Und das war dann so mein Ding. Ich war für Italiener, Spanier zuständig, ich habe mich ein bisschen auf Sexualdelinquenten spezialisiert, um die hat sich damals keiner gekümmert, der Psychologen. Die haben sich um die BDMer, also die Drogenleute, gekümmert. Und ich habe damals mit Professor Schorsch und Professor Sigusch, das waren so die Größen in der Sexualtherapie, mit denen zusammengearbeitet und war bodenlos enttäuscht, wie Professor Schorsch, die Größe, dann sagt er, Therapie hat bei Sexualdelinquenten keinen Zweck, ich mache jetzt was anderes. Ne? Sie seien nicht therapierbar. Wo ich mir dachte, das geht moralisch nicht. Ne? Aber es war halt trotzdem so. Ja, das waren so meine Aufgabenbereiche. Ansonsten wundervolle Zeit gehabt. Morgens kamen immer die Analphabeten, wir hatten so 40 Analphabeten. Und dann hat sich dann schnell eingebürgert, 7:30 war ich immer da, 7:30 bis 8:30 war Kaffee trinken beim Psychologen, beim Weihkircher. Und da kamen überwiegend die kölschen Analphabeten. Das war wundervoll, das war ganz toll. Also einen tieferen Einblick in die rheinische Seele hätte ich nie kriegen können wie da. Das hat Spaß gemacht.
Nochmal eine Nachfrage. Sie hatten ja da nun auch mit Mördern zu tun.
Ja, bin noch mit einigen befreundet. Ja.
Wie begegnet man solchen Menschen?
Das erste oder das zweite Mal hast du ein bisschen die üblichen Gefühle, die wahrscheinlich jeder hat, der das nicht kennt. Ganz, ganz schnell. So war es bei mir. Ganz schnell, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, war so, dass mir, der hat seine Freundin umgebracht, mit 19 Jahren, war so, dass ich bei mir gemerkt habe, das ist nur ein kleiner Schritt. Eheauseinandersetzungen, wir hatten ein bisschen neurotische Studentenehe, meine Frau und ich damals, ich war aus Mainz übrigens, aus Laubenheim. Und da gab es immer wieder mal Streitereien. Und da wurde mir klar so in dem Gespräch mit dem Mörder, dass ich da aber nur um Haaresbreite daneben stehe. Ne? Hätte mir auch nicht passieren können, hätte ich vielleicht auch machen können. Ich habe es nicht gemacht, natürlich nicht, aber der Blick nach innen, der ist mir erst durch diese Gespräche aufgegangen und das hat vielleicht damit zu tun, ich habe mich nie als gesund empfunden. Eine Kollegin von mir hat das immer auf den Lippen getragen, ich bin gesund, du bist krank und deshalb weiß ich, wie du zu leben hast. Also tu das, was ich dir sage und dann ist gut. Das war mir ein völlig fremdes Gefühl. Ich habe die gemocht und ich habe mit ihnen geredet, wie wir jetzt miteinander reden, aber nicht als Konzept. Es war ganz naiv, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mit dem Konzept in ein Gespräch zu gehen. Das hat sich so ergeben und tatsächlich, mir ist ein einziges Mal was passiert. Ich konnte in jede Zelle gehen. Ich hatte einen unglaublichen Vertrauensbonus bei den Jugendlichen in Siegburg. Ich konnte in jede Zelle gehen, auch wenn der gerade das Klo zerdeppert hat oder sowas. Mir hat nie jemand was getan. Nie. Kein einziges Mal in 15 Jahren. Und ich glaube, das lag daran, dass mir der Ruf vorausging, vielleicht, dass ich einen Knacki ernst nehme. Ich habe sie nie abtropfen lassen. Das war nie passiert. Ich habe 3 Sexualdelinquenten in der Psychiatrie unterbringen müssen, weil die Prognose einfach wirklich nicht zu übersehen entsprechend negativ war. Ich habe das mit ihnen in den vielen Gesprächen erläutert. Ich habe ihnen das erklärt, warum das nicht geht. Und das war da noch einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dass der damit rechnen muss, dass es eben nicht geht in Freiheit. Ne? Und alle 3 Fälle widerstandslos, also haben sie sich, jetzt spreche ich mal Beamten, widerstandslos haben sie sich nach Düren in die Psychiatrie fahren lassen, in die Unterbringung oder nach Eichelborn. Aber das war deshalb, weil sie mir vertraut haben. Wenn der sagt, dass es nicht anders geht, dann glaube ich das dem. So.
Aber nochmal nachgefragt, also wenn man mit solchen Schwerdelinquenten zu tun hat und Sie als Profi, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn wir uns das vielleicht vorstellen oder zufällig solchen Menschen im Alltag begegnen. Das klingt nun, wie Sie das geschildert haben, sehr nah dran, aber Sie mussten doch eine professionelle Distanz wahren, oder?
Das kam dann nach 3-4 Jahren. Wir hatten auch Supervision. Und da war bei Margarete Mitscherlich, eine der ganz großen Psychoanalytikerinnen, das war ganz toll, das war eine ganz tolle Erfahrung, ein Jahr lang 5-6 Mal eine kleine Gruppe, 5 waren wir, Psychologen, waren wir bei ihr und haben das dann auch bezahlt natürlich. Da habe ich für mich verständlich erfahren können, was es, weil ich hielt sonst von der Distanz nie viel bis dahin. Und dann habe ich gemerkt, dass du kannst mehr geben und du kannst mehr auch professioneller arbeiten und da auch mehr Hilfestellung leisten, wenn du nicht nur empathisch mitschwingst, sondern wenn du da ein bisschen Distanz und du erholst dich dann auch besser. Ja, du trägst nicht das Gespräch und die Gefühle mit nach Haus, sondern es ist wirklich richtig, das so zu machen. Das habe ich so nach 3-4 Jahren dann bei der Supervision erfahren und dann auch eingehalten. Und rausgegangen bin ich, weil ich Angst davor hatte nach 15 Jahren, es könnte sein, Es wurde enger im Knast, die Vorschriften wurden plötzlich, jeder Hühnerdieb musste ein Gutachten haben, wenn er 2 Tage Urlaub und so, das waren unangenehme, blöde Dinge. Aber das Subjektive, was mich dazu getrieben hat, war, ich wollte endlich eigenständig leben. Und nicht mehr nach Vorschrift, weil ich wusste, wenn du einen silbernen Löffel klaust, dann bist du mit 65 leitender Regierungsdirektor. Ja, schön, ne? Nicht mein Ziel. Und das Zweite war, ich hatte Angst davor, vielleicht werde ich auch so, dass es mir dann egal ist. Ich habe um 16 Uhr Feierabend und wenn jemand gerade jetzt sich die Rasierklinge an den Hals hält und sagt, ich will auf die Gemeinschaftszelle, dann tut mir leid, ich bin jetzt weg. Ne? Dass ich das mache, was ich erlebt habe bei Kollegen. Oder dass ich abends 2 Flaschen Wein und morgens einen Aufwecker und dann geht's wieder. Ne? Davor hatte ich Angst und dachte mir, nee, das willst du nicht erleben, nicht vor deinen Kindern. Diese Verbiegung, da hab ich nicht oder hätte ich damals nicht für mich die Hand ins Feuer legen können. Und dann war klar, nee, dann geht das eben nicht. Ne?
So. Sie haben nach 15 Jahren den Dienst quittiert als Gefängnispsychologe, kurz vor der Ernennung zum Oberregierungsrat.
Nee, zum Regierungsdirektor.
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Kurz.
A15, ich bitte Sie.
Kurz vor der Ernennung zum Regierungsdirektor. Ja. Sie haben jetzt die Gründe schon dargelegt, aber mal ehrlich, wie viele schlaflose Nächte hat Ihnen das bereitet?
Sie werden lachen. Eigentlich überhaupt nicht. Im Februar wollte ich mit einem neuen Musikprogramm, das war alles so nebenbei, hobbymäßig.
Da Sie war sind ich immer schon Kleinkunstbühne aufgetreten.
Ja, so ein bisschen. Ja. Und da habe ich ein Musikprogramm geschrieben mit eigenen Liedern und da war ich bei der Vivi Eichelberg, das war eine Größe damals. Vivi war damals Konstantin Wecker, Ulla Meinecke, Hermann van Veen und die hatte im Radio mich gehört und fand das toll und nun, ich habe da auch Sketche geschrieben und die haben in Berlin aufgenommen, so haben wir uns kennengelernt und die hat das organisiert. Und dieses Konzert abends, das heißt nachts um 22:30 im Hollywood, das war ein Kino, da hat sie 150 Leute, nur Presse und Schallplatten eingeladen, weil sie mich der Branche vorstellen wollte. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und es war genau so. Es war genau so. Die Stimme ist weggeblieben, die Musiker haben schlecht gespielt. Und es war um 12:30 oder 12:45 war das Konzert zu Ende. Und dann waren die weg. Kein Applaus, nichts. Die waren einfach weg. 150 Leute. Die Ulla Meinecke war die Einzige, die stehen geblieben ist. Also war klar, das war der Flop des Jahres. Und das war Freitag. Das Konzert vom Samstag habe ich selber abgesagt. Ich habe gesagt, Trauerarbeit, das mache ich jetzt allein. Und den Musikern abgesagt, bin zurückgeflogen und bin am Montag zum Anstaltsleiter. Und das war keine schlaflose Nacht. Ich dachte mir, du bist so am Boden. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zu kündigen, weil da kann es noch besser werden. Und bin morgens um 9 zum Anstaltsleiter, Herrn Lange Brandenburg, habe ihm den Dienstausweis gegeben und hat gesagt, ich kündige jetzt zum 31. März und sollte ich in einer halben Stunde, da hat Tränen gelacht, sollte ich in einer halben Stunde wiederkommen, dann bin das nicht ich. Ne? Und das war genau so. Es kam danach schwierig. Meine Ehefrau, meine zweite Ehefrau, wir hatten 2 Kinder, hat dann Beamtentochter, also der Vater war bei Blüm Chef für die Rente. Das ist ein Verrat an der Familie, das ist verantwortungslos. Und ich habe gesagt, ich kann nicht anders. Das hat keinen Zweck. Ne? Darüber kam die Trennung und dann war ich alleinerziehender Vater und so weiter.
Herr Weiche hier, Sie sind dann mit verschiedenen Programmen aufgetreten, aber in die Erfolgsspur sind Sie erst richtig gekommen, als Sie sich dem Phänomen des Rheinischen gewidmet haben.
Ja, genau.
Stimmt das eigentlich, dass Sie den rheinischen Dialekt damals für Ihre Arbeit gelernt haben als Gefängnispsychologe, um da eine Kommunikation herzustellen?
Das ist so geworden, aber gelernt, bewusst gelernt, habe ich Rheinisch nicht. Das kam so. Ich war bei einer Zimmerwirtin, der Frau Münch, 3 Jahre lang, die konnte gar nicht Hochdeutsch. Das war so richtig Bönschmütterchen. Ne? Und sie war zwar ein Feldwebel, also Mütterchen wäre das falsche Wort, kein Damenbesuch etc. Sie war sehr herb drauf, aber wir haben uns unglaublich gern gemacht. Und da habe ich erstmal die Melodie, den Rhythmus, die Wörter aufgesogen. Und ich war schon einigermaßen fit im Umgangsrheinisch und habe da gemerkt, bei den Analphabeten, die kamen ja alle aus Köln, also aus Köln, ne? Nicht alle, aber fast alle. Und die konnten natürlich kein Hochdeutsch. Ne? Und das hat die Ohren sowas von sensibilisiert, aber in kürzester Zeit. Ich konnte dann nach einem Jahr Knast, konnte ich die Stadtteile von Köln, wenn einer richtig die Sprache des jeweiligen Viertels sprach, konnte ich unterscheiden. So hat das angefangen. Die Sprachschule kam bei dem Stündchen Kaffee trinken mit den, ja, heute würde man sagen Assis oder Prolls, aber ich habe sie respektieren gelernt. Das war wunderbar, war toll.
Aber aus diesem Rheinischen nun Programme zu machen, wie kam das dazu?
Ich habe immer großes Faible für Sprachen gehabt. Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun, ich bin ja praktisch dreisprachig aufgewachsen. Der Brunecker Dialekt, der mit Hochdeutsch nicht sehr viel zu tun hat. Dann Hochdeutsch natürlich. Meine Mama war sehr erpicht drauf, dass wir auch richtig korrektes Deutsch sprechen können. Mhm. Sehr literaturbegeistert. Und Italienisch. Die Nachbarfamilien waren Italiener. Und ich habe auf der Straße gespielt mit dem Jam, mit der Giannina. Da war Italienisch so ab meinem, ich würde mal schätzen, 2,5 sowas. Ne? Da war das Leben in den Sommermonaten von Mai bis Oktober unten auf der Straße. Und da mischte sich das. Wir haben als Kinder auch so Sprachspiele gemacht. Dann als Student hat mich Sprache auch theoretisch sehr interessiert. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die tatsächlich alle 6 Bände von Herrn Kainz, Psychologie der Sprache, ein sehr altes,
ehrwürdiges
Werk, ja. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann kam die Anregung, ach, mach mal ein neues Programm. Und ja, was soll ich denn machen? Ich weiß auch nicht und sowas. Und da sagte der Redakteur, Hilmar Bachor, der in Baden-Baden lebt, schöne Grüße, Hille, der hatte mir gesagt, mach doch mal was Rheinisches. Du hast so eine Sprachbegeisterung. Da wusste ich immer nur, was Rheinisches, was soll ich denn da was Rheinisches machen? Und das ging ein paar Monate so, mir kam keine Idee. Und dann habe ich mich, ich meine im August, hingesetzt abends. Ich hatte ein Arbeitszimmer, einen Computer da und ab 8 Uhr so fiel mir ein, das rheinische Begrüßungsritual. So, wie ist es? Es gibt nur eine Antwort im Kölschen Rheinisch darauf, Jod. Und dann wird abgefragt, die Frau, Jod, die Bands, die Kinder, Jod, Gesundheit, Jod, der Waren, läuft. Und dann kommt die Frage, nachdem alles geklärt ist eigentlich, bei so einer kleinen formalen Begrüßung, und dann kommt die Frage, und sonst? Ja, wo alles abgefragt ist. Und da ist die Antwort die einzige richtige, och Jod. Das fiel mir ein. Ich fange an zu schreiben und plötzlich war es 7 Uhr früh. Ich hatte 120 Seiten da stehen. Das ging ein Ding los, der klassische Fluss, von dem man getragen wird. So war das. Und dann ein bisschen gekürzt, ein bisschen korrigiert. Und ich habe es im Senftöpfchen, ein kleines Theater in Köln, 3 Abende gespielt. Und da war schon am 2. Abend war das Telefon nicht mehr ruhig zu kriegen. Das ging ab wie eine Rakete, war ganz unglaublich. Ja.
Funktioniert das nun auch außerhalb vom Rheinland?
Wollte ich zuerst nie, weil ich nicht wollte, dass man über die Rheinländer lacht. Und dann, ich glaube, 92, 93, da war es dann schon richtig riesig erfolgreich im Rheinland. Da war ich das erste Mal in Frankfurt. Da sollte ich 5 Abende machen, da habe ich am 2. Abend abgebrochen, weil ich gespürt hatte, das ist das falsche Lachen hier. Die haben sich schepp gelacht über die Rheinländer. Ne? Wie blöd, wie distanzlos, wie grob und so. Ne? Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann habe ich mir Zeit gelassen und dann habe ich peu à peu gemerkt, dass das unsinnig war. Also ich war da irgendwie etwas übersensibel. Vielleicht habe ich auch nur Angst gehabt vor den Auftritten oder so. Ne? Habe immer viel zu viel erklärt oder so. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, es funktioniert hervorragend, allerdings auch auf einem Hintergrund, den der Gerhard Polt auch immer bekrittelt, haben uns öfters ausgetauscht. Also wenn ich nach Hamburg gehe, dann kämen die Leute wegen der Sprache. Was ich sage, ist wurscht. Ja, weil Heimatferne, ja, die Erfahrung mache ich auch. Das hat eine komische Seite. Die Erfahrung ist dann zum Beispiel, du erzählst was, es kommt eine Pointe, die Hälfte des Saals lacht und dann hörst du, da übersetzen die Rheinländer ihren Partnerinnen und Partnern das, was ich erzählt habe, ne, ins Hanseatische oder ins Badische auch gern. Gell?
Wir könnten da jetzt an dieser Stelle stundenlang drüber ja, philosophieren, aber vielleicht, da Sie ja immer noch in der Distanz des Südtirols, obwohl Sie über 50 ja. Jahre im Rheinland leben, haben Sie immer noch einen distanzierten Blick und das schärft ja auch ja. Distanz. Ne? Vielleicht ganz kurz eine für Sie besonders liebenswerte Eigenschaft des Rheinischen und eine weniger liebenswerte.
Die liebenswerteste Eigenschaft ist die mediterrane Schlampigkeit. Das mag ich einfach gern. Damit kommen viele nicht zurecht. Ich finde das toll, wenn er sagt, ja, der Handwerker dann, ja, ich komme gleich. Ne? Dann weiß ich, das sind 3 Tage, ne? Oder sowas, falls überhaupt. Ne? Also er muss sagen, ich komme direkt, dann kommt er auch direkt. Was ich gar nicht so mag, ist die Selbstverliebtheit der Kölner. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Ich sage mal ein kleines Beispiel. Der Intendant der Musikfestspiele in Ludwigsburg, ich glaube der vorige, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch Intendant ist, der hatte sich um die GMD-Stelle in Köln beworben und nun war er dran, Antrittsbesuch beim Oberbürgermeister, beim Fritz Schrammer, und er muss im Moment im Vorzimmer warten, dann geht die Tür auf, der Fritz Schrammer, der OB von Köln, kommt heraus, gibt ihm die Hand und bevor er guten Tag gesagt hat, sagt er, Die wird diese Menschen ist eine Institution in der Kölner Oper, und zwar der Männergesangsverein von der Wolkenburg, Cecilia Wolkenburg. Die schreiben immer eine parodistische, ja, sagen wir mal, Operette-Singspiel, sagen wir mal so. Mhm. Und das ist Kult in Köln seit 100 Jahren. Und das nimmt natürlich Raum weg, auch Zeit weg im Opernspielplan. Und der wusste gar nicht, was das ist, das Die wird diese Männchen. Das ist Köln. Und er hat die Stelle nicht bekommen, weil, wenn er das nicht weiß, dann kommt er in Köln nicht weiter. Ne? Das finde ich eine Eigenschaft, die ist eigentlich unerträglich. Ja.
Konrad Beikircher, neben der Psychologie und dem besonderen Blick auf das Rheinische gibt es noch eine weitere Konstante in Ihrem Leben, eine ganz wichtige, und das ist die Liebe zur Musik. Wie musikalisch sind Sie aufgewachsen in Bruneck in Südtirol?
Ich habe das Glück gehabt, dass wir 3 Brüder einander Freude an der Musik beigebracht haben. Ich als der Jüngste erstmals Zuhörer. Ich war, wie beide Brüder sagen, der Begabteste auf dem Gebiet, aber mehr so vom Gehör und von den Dingen her. Der mittlere Bruder ist ein fantastischer Pianist geworden und hatte überlegt, das beruflich zu machen, hat dann doch Altphilologie gemacht und dann eine große Karriere, weil er sich dem Geschäftsleben nicht gewachsen gefühlt hatte. Und der älteste Bruder ist Sänger, Opernsänger geworden, in derselben Klasse übrigens in Mantua, mit Pavarotti, die waren zusammen da. Ja. Er war Bariton, Bass. Und wir haben musiziert. Also erst haben die musiziert und ich mit meinen 2, 3 Jahren saß vor dem Klavier, habe dann umgeblättert ab meinem 4. Jahr, so wusste ich schon ungefähr, und habe erstmal Klavierstunden gekriegt, aber da spielte mein Bruder, spielte da schon Mozart und Chopin, da hast du vielleicht einen Bock. Das war ganz furchtbar. Und dann habe ich mir mit 8 dann Geige ausgesucht, also konnte ich jetzt mit meinem Bruder musizieren, und ich habe die ganze symphonische Welt und Opernwelt und Lied Welt erfahren zu Hause im Wohnzimmer. Die haben 4-Händig gespielt, die Brüder, die ganzen Brahms-Symphonien und so was. Du kriegst ein gutes Ohr für die Struktur von Musik und für die Schönheit von Musik, wenn du so eigentlich wie 1840, 50 erfahren kannst. Dieses Glück hatte ich und das hat mich geprägt.
Sie hatten das Zeug zum Violinisten, also das beruflich zu machen. Mhm. Trotzdem haben Sie sich dagegen entschieden. Woran lag das? Lust verloren oder hat nicht gereicht?
Nee. Das lag, es ist wirklich wahr. Ich getraue mich, das fast nicht zu erzählen, weil das glaubt mir keiner, aber es war genau so. Hat mit Sándor Weck zu tun. Sándor Weck, der großartige Geiger, hatte in Düsseldorf Meisterkurse gemacht. Ich war das erste Jahr in Bonn, ein halbes Jahr gerade da. Mhm. Kommt ein Mitschüler von mir, der Toto Ecker, und der ging, war hervorragender Geiger da schon, ging zu dem Meisterkurs und hat mich besucht. Und ich gesagt, oh Mensch, toll, ich will, vielleicht gehe ich wieder weg aus dem Rheinland. Ich habe keine... Das, ja, 4 Monate war ich da. Das gefällt mir hier nicht und so. Vielleicht nach Wien, Aufnahmeprüfung, Akademie. Und meinst du, könntest du den Sándor Weck fragen? Ich spiele ein bisschen was vor. Und dann sagt er mir, wie mein Stand ist. Ne? Und ja, haben wir gemacht. Wir sind nach Düsseldorf gefahren. Ich mit der Geige und war 9:45 da, aufgeregt wie sonst was. Na, spielst du mir was vor? Und ich hatte natürlich, man denkt ja als Jugendlicher, man kann imponieren, ne? Hab die Chiacchieratrice, eines der Capricci von Paganini. So, ich fange an. Und wenn ich jetzt ehrlich sein, nein, will ich auch ehrlich sein soll, ich glaube, ich habe keine halbe Minute gespielt. Da hat er mir die Geige sanft so runtergedrückt und hat dann gesagt, kannst du nicht werden Solist, hast du zu spät angefangen. Kannst du nicht werden Kammermusiker, hast du zu spät angefangen. Kannst du werden vielleicht Geige, erstes Pult, Theater am Gärtnerplatz. Ich war wie vom Donner gerührt. Gell? Ich sah mich als Paganini oder sowas. Dann habe ich erst ein paar Monate überhaupt nicht mehr Geige gespielt. Ich war sowas von ins Mark getroffen. Ein Lebenstraum mit Füßen getreten, sowas. Ne? Und dann fing ich an, ihm dankbar zu sein. Das begleitet mich bis heute, weil er hat mich davor bewahrt, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe viele Orchestermusiker, Musiker kennengelernt. Es wäre nicht das Leben gewesen, was mir Freude gebracht hätte. Ja.
Konrad Beikircher, die Liebe zur Musik spricht aus allem, was Sie sagen. Und Sie sind der Musik immer noch sehr verbunden und setzen sich sehr ein für Musikvermittlung. Sie haben mehrere Konzerte und Opernführer geschrieben. Und da kommt immer wieder zur Sprache, dass Ihnen Verschiedenes an der Klassik oder am Klassikbetrieb zu elitär ist. Was denn genau?
Es ist eine falsche Beweihräucherung. Wenn man Komponisten kennenlernt und die Arbeit von Komponisten kennenlernt, dann hat das alles mit diesem Idealbild von 1830, 40, 50, mit der Heroisierung und die Titanen und Beethoven und die Eingebung kommt von ganz oben oder sowas, nicht viel zu tun. Es stimmt schon. Einer der Komponisten des 20. Jahrhunderts hat gesagt, Komponieren ist 1% Talent und 99% Fleiß. Und das stimmt schon auch. Ne? Und da kriegt man ein bisschen ein leider nüchterneres Verhältnis. Das andere ist romantischer, natürlich schön, da die Titanen, boah, und Schubert, da schlägt mich oder so. Ich habe mir trotzdem diesen Zauber behalten. Ich weiß gar nicht wie, aber ich höre erstmal auch bei einer Oper erstmal das Werk und danach die Aufführung. Und wenn das musikalisch ist, wie mir jemanden Schubert präsentiert, das spürst du ja, das hörst du ja, dann ist das schon in Ordnung. Aber wenn das mit diesem triefenden Zeug kommt, mit diesen Kniefällen, mit der Ehrfurcht, mit dem Frack, mit dem nicht husten dürfen, so kann Musik doch nie gemeint gewesen sein von den Komponisten. Und auf dem Altärchen, wer ist schon gerne auf Lebenszeit auf so einem Altärchen? Der Beethoven garantiert nicht, nur der wäre runtergesprungen.
Zu diesen Genies des 19. Jahrhunderts, die Sie beschreiben, gehört aber auch diese Konzertsituation, die wir heute noch pflegen. Also dieses Zelebrieren, dass das Publikum still sitzt, vorne kommen dann die Musiker und man macht nichts außer zuhören. Ich war unlängst in einem Konzert, da bedauerte hinterher einer der Kammermusiker, dass diese klassische Konzertsituation nicht mehr so gefragt sei und meinte dann zur Begründung, also es gab ein Gespräch hinterher, ja, wir wollen gar nicht unbedingt auf die Bühne, wir sind auf der Suche nach der Musik. Was halten Sie denn davon?
Das ist ein bisschen gefährlich, weil Musik ist auch immer Kommunikation, sonst brauche ich nicht zu spielen. Ne? Ich finde das ein bisschen gefährlich, weil es verleugnet diesen Aspekt. Musik ist jemandem was mitteilen, Gefühle oder mit jemandem in Kommunikation, in Kontakt treten. Dazu muss ich schon irgendwo stehen und da müssen auch irgendwo Leute sein, die Interesse dran haben.
Konrad Beikircher, Ihr erster Konzertführer erschien vor 15 Jahren und damals beklagten Sie überkommene Rituale. Das taucht inzwischen schon öfters auf, dass so ein bisschen diese Konzertsituation, die klassische, so ein bisschen kritisiert wird. Haben Sie das Gefühl, in diesen 15 Jahren hat sich was geändert?
Auf jeden Fall hat sich das Bemühen deutlicher gemacht und ist viel stärker in den Vordergrund gekommen, das Bemühen, andere Arrangements zu treffen, von den Ritualen wegzugehen. Das merkt man schon deutlich, finde ich, dass sich Dirigenten nicht mehr so aufs Podest stellen. Dieser Karajan-Mythos oder sowas, der ist so nicht mehr. Mein Neffe ist Dirigent, ich kenne da ein bisschen den Alltag auch dahinter. Es ist eine zähe Arbeit und wenn du vom Orchester nicht respektiert wirst, dann kannst du es eh vergessen. Es ist immer eine Zusammenarbeit, das war damals nicht. Das war unter Knappertsbusch oder in der klassischen Zeit der großen Dirigenten, da war das Diktatur und sonst gar nichts. Mhm. Und wenn ein Dirigent drauf stolz ist, Knappertsbusch war ja drauf stolz, wenn ein Dirigent drauf stolz ist, dass die Musiker schon reagieren, wenn er nur den Manschettenknopf ein bisschen höher macht, dann ist das nicht das Richtige. Disziplin ist eines, aber Sklaverei ist wirklich was anderes. Andererseits, du musst natürlich schon kommunikativ zusammenkommen. Dann kommt die wirtschaftliche Situation dazu, natürlich. Die wirtschaftliche Situation, die viele Orchester dazu gebracht hat, andere Wege zu gehen. Mhm. Wenn ich mir überlege, Sir Neville Mariner mit seiner Academy in the Fields, die haben nach den Konzerten um Mitternacht geprobt in der Kirche, deshalb heißt das Orchester so, und die haben gemacht, haben wirklich hart geschuftet, freiwillig, ne? Und haben dann daraus was gemacht, ohne den großen Mythos. Ne? Die waren in der Anfangszeit recht unprätentiös eigentlich. Frauen werden häufiger zugelassen ans Dirigentenpult. Ja, das hätte es ja 1950 ja erst, also null hätte es das gegeben. Gell? Und es ist ein Gewinn. Ich habe mit der Frau Pfundbar mal Aufführungen gemacht. Toll, ist ein etwas anderer Zugang zur Musik und. Gell? Doch, es hat sich was getan. Ich bin mal gespannt, wohin das weitergeht. Es gibt auch viele Holzwege dabei, also die Chill-Out-Konzert, halbe Stunde oder was in irgendeiner Philharmonie oder Afterwork-Classic oder so. Ich weiß nicht, ob das richtige Wege sind, aber im Prinzip warum dann nicht? Ne? In den 50er Jahren gab es die ersten Konzerte in Fabrikhallen. Ne? Haben sich auch nicht alle gefreut, die da am Nieten waren. Ne? Aber man muss viel probieren. Ich sehe, es sind viele bereit zu probieren, ja.